Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in unserer Miasmenreihe. Ich freue mich sehr, den Matthias Klünder da zu haben. Er ist Heilpraktiker aus Hamburg und er ist ebenfalls Teil des Teams, was die Beiträge geschrieben hat für das Miasmenheft von der HZ, was im Ende 24 erschienen ist, was ich sehr gut gefunden habe, weil ich mich da schön einlesen konnte und finde auch den Artikel von Matthias Schlenner sehr differenziert. Wer den also noch nicht gelesen hat, ich setze den heute so ein bisschen voraus, weil wir am Podcast ja keine Weiterbildung oder Unterricht machen. Wer sich also da noch ein bisschen tiefer mit beschäftigen will, da werden wir aber noch drauf kommen. Matthias hat auch ein Buch geschrieben, aber er ist schon lange, lange Heilpraktiker, 30 Jahre, hat seit 1990 eine Praxis in Hamburg. Und hat auch sonst noch ein paar andere Ausbildungen gemacht im Bereich Heilpraktika und alternative Heilmethoden. Und hat schon bei einigen Leuten, die den Podcast lang verfolgen, bei einigen Leuten Ausbildung oder Unterricht gemacht, die wir sehr gut kennen. Der Gerhard Riesch war ja, obwohl er gestorben ist, mehrfach schon Teil des Podcasts. Die Clemens von Bölinghausen Akademie war in voller Stärke schon anwesend im Podcast. Gauting war gerade Riesenthema wegen dem Jubiläum. Also, da kennen wir viele Stationen vom Matthias, kennen wir schon. Und trotzdem, ihr kennt den Podcast, fragen wir ihn natürlich trotzdem, nachdem wir ihn begrüßt haben. Hallo Matthias, schön, bist du
Hallo.
im Podcast dabei.
Danke für die Einladung.
Wie bist du zur Homöopathie gekommen und warum bist du seit 30 Jahren dabei?
Ja, insgesamt sitze ich ja schon 35 Jahre. Ich verbessere dich ungern, aber ja, 1990 habe ich meine Praxis eröffnet, mit gerade mal 25. Ja, eigentlich ist es so gewesen, dass ich nach Abitur und Zivildienst dann eben überlegt habe, was machst du jetzt? Studierst du was? Machst du Medizin, Biologie, Psychologie? Das waren so meine Interessen damals, Philosophie. Und letztendlich fand ich dann die Naturheilkunde sehr interessant und da habe ich mich dann entschieden, eine Heilpraktikerausbildung zu machen. Muss geschehen, da kannte ich die Homöopathie noch gar nicht. Also ich bin an die Schule gekommen und wusste eigentlich gar nicht, was Homöopathie ist. Hatte aber da gute Lehrer, also einmal Herrn Kammer, der hat mir so Organotrop-Homöopathie gemacht und sehr bekannt war natürlich Gerhard Risch, das war mein Lehrer damals. 1987 war er auch an der Schule, ist ja ein Hamburger Homöopath gewesen, ist ja gestorben vor ein paar Jahren. Und der hat dann irgendwie dann auch, den habe ich da wöchentlich über viele Jahre, oder 2 Jahre, glaube ich, dann gesehen. Und da haben wir dann irgendwie viel über Homöopathie gesprochen und da habe ich das dann kennengelernt und war da eigentlich von der Methode gleich doch recht angetan und fasziniert. Und eben von der chinesischen Medizin, die fand ich auch immer sehr spannend und habe eigentlich in den beiden Bereichen dann auch mich dann weitergebildet. Das waren meine Hauptmethoden. Chiropraktik habe ich noch ein bisschen gemacht, noch ein paar andere Sachen, aber meine Hauptmethoden waren dann eben damals, dass ich mich in klassische Homöopathie dann weitergebildet habe, weil das war natürlich damals auch so, dass die Ausbildung in Homöopathie war da natürlich rudimentär. Es war natürlich nicht so ausführlich, wie wenn man jetzt eine richtige Schule, eine Homöopathieschule besucht. Es war natürlich eine gute Einführung, aber mehr auch nicht. Das heißt, man musste sich dann sein weiteres Wissen hier und da zusammenklauben. Und das war dann eben damals, bin ich auch zweigleisig gefahren. Ich hatte einerseits dann bei Gerhard Risch weitergemacht, weil er hat ja dann die Clemens von Bödinghausen Akademie gegründet. Das müsste so 1990, 91 gewesen sein. Und da habe ich dann eben auch die Ausbildung gemacht, habe dann auch nochmal da mitgemacht und habe aber parallel mich dann auch schon mit anderen Richtungen beschäftigt. Gab es das Hahnemann Medical College mit Roger Morrison und Nancy Herrick und Bill Quay und wer war da noch dabei? Jonathan Shaw. Die haben da dann eben auch Ausbildung gemacht, so immer so wochenweise, zweimal im Jahr. Das war natürlich auch sehr informativ. Das war dann mehr die Vitulka-Schule, die mich damals auch interessiert hat. Aber ich habe mich dann sozusagen bisschen auch aus dem Elfenturm der Miasmen damals und dem, was ich von Gerhard Risch wusste, da auch ein bisschen über die Kante hinweggeschaut und auch andere Sachen mir angeguckt, Sheila Creasy kennengelernt und andere Leute mir angeschaut. Da kam dann auch schon langsam die Inder auf, ne? Und Rajan Shankaran und so weiter. Und das habe ich mir dann eben auch alles angeguckt. Das waren so meine Beginne, ein Beginn damals.
Ja, sehr spannend. Ich habe ja auch die Praxisbeginn, weil das in der Schweiz möglich war, schon mit 23 gestartet. Ja, ganz früh dran. Finde ich ganz interessant, weil so jemand, der so jung angefangen hat, ich glaube, ich noch nie im Podcast oder ist mir untergegangen, falls. Da würde ich mich mal gern zu austauschen, weil ich fand das ziemlich ein holpriger Start, nicht unbedingt inhaltlich, weil ich habe ja das große Glück gehabt, dass ich mir da nichts zusammenklüngeln musste, sondern eine fünfjährige Ausbildung hatte. Plus in der Praxis bei jemandem war, der inhaltlich ja schon 30 Jahre Erfahrung hatte, also unter ständiger Supervision sozusagen die inhaltlichen Erfolge, das war nicht mein Problem. So, aber zum Beispiel die Akzeptanz am Patienten, das junge Auftreten, und so weiter, das war eher ein Problem. Wie war das für dich damals?
Das war für mich auch ich weiß nicht, ob es ein Problem war, aber auf jeden Fall sehe ich genauso. Also ich war jung und sah wahrscheinlich aus, als wenn ich gerade mein Abitur gemacht habe.
Ja.
Und dann will ich da jetzt die verschiedensten Krankheiten behandeln. Und ja, es ist ja sowieso, zumindest für mich war es so, man ist ja sowieso erstmal ein bisschen aufgeregt und Patienten und man hat mit Krankheiten zu tun. Ist das gefährlich? Ist das nicht gefährlich? Das muss man ja alles lernen zu Anfang. Was traut man sich zu und so weiter, ne? Und ich glaube auch, dass es wahrscheinlich schon einige gab, wenn er jetzt ein 60-Jähriger oder so zu mir kam, der vielleicht auch ein bisschen reserviert ist, der hat mich vielleicht auch nicht viel vollgenommen. Aber letztendlich ist es ja immer entscheidend, finde ich, ob du Erfolg hast und du kannst die Leute ja auch überzeugen. Ja, und einige hat das aber vielleicht dann auch abgeschreckt, das weiß ich nicht, habe da nicht nachgefragt, aber klar, das kann ich gut nachvollziehen. Also es ist äußerst ungewöhnlich, so jung Homöopath zu werden oder in der Praxis zu öffnen, ne? Das stimmt.
Ich erinnere mich gerade an einen, der sich ewig nicht mehr daran erinnert, einen, der dann gefragt hat, ob denn der richtige Arzt noch kommt.
Ja, genau, so ungefähr, genau. Ja.
Ah ja, das war der Zeit. Und das war schön für mich, der Übergang für uns beide. Damals habe ich ja bei ihm noch geschafft, der Übergang für uns beide, als ich gesagt habe, du, Stefan, heute hat mich der erste ältere Mann ernst genommen. Jetzt habe ich es geschafft. Und das war wirklich toll. Das war ein guter Durchbruch und hat auch einige Arbeit an mir verlangt. Also es ist nicht einfach durchs Alter gekommen, weil auch heute noch würde ich sagen, ich bin eher jung geblieben. Auch von der Art, wie ich Anamnese führe, das ist immer noch zum Teil auch recht dynamisch und wild und manchmal auch ein bisschen lustig und so weiter. Also diese seriöse Alterphase habe ich noch nicht erreicht, falls sie noch kommt. Aber es war irgendwann so, dass ich den Leuten dann wirklich auch auf Augenhöhe mindestens mal begegnen konnte und ich gemerkt habe, jetzt hat sich einfach an mir innen was geändert und dann haben die mich ernst genommen. Das fand ich sehr schön. Es war schön, dass mir das gerade wieder einfällt. So.
Genau, ja.
Sehr gut. Ich habe gelesen, du bist dann nach Bombay gegangen und hast die Inder kennengelernt. Wie war damals der Weg? Wie kommt man dahin? Und sagt man einfach, komm, ich mache das jetzt, weil ich habe gehört, die machen auch Homöopathie oder gab es irgendeine Gruppe, Praktikum, irgendwie über die Schule oder?
Genau, es gab ja dann, ich habe mich natürlich, ja, eigentlich damals habe ich mich eben mit verschiedenen Richtungen beschäftigt und war eben auch nicht zufrieden, alleine damals nur mit dem Jasmin zu arbeiten, so wie ich es damals gelernt habe bei der Clemens von Bönninghausen Akademie, weil ich auch diesen, ich sag mal so, diesen konstitutionellen, individuellen Ansatz, den andere Schulen hatten, den fand ich einfach auch sehr spannend. Und das fehlte mir da so ein bisschen. Und da habe ich dann eben auch weiter mich beschäftigt, auch mit Scholten, auch mit Shankaran, wobei ich nicht ein reiner Shankaran-Anhänger bin, sondern eher die frühen Bücher fand ich ganz spannend, seine ersten Bücher waren für mich einfach auch hilfreich, gerade auch das Buch Substance auf Homöopathie, das finde ich ein sehr, sehr gutes Buch. Ich weiß gar nicht, Substanz in der Homöopathie, ne? Wo es um die zusammengesetzten Mittel geht und die Grundtendenzen, wie das Periodensystem aufgebaut ist und so weiter. Dann kam dann eben auch Scholten dazu. Den fand ich auch sehr spannend. Auch würde ich auch eher sagen, der frühe Scholten war für mich das Spannendste. Das hat mich auch damals sehr geprägt. Naja, und dann habe ich eben von Vijayka gehört. Vijayka, da ist es eben so gewesen, ich habe die Bücher dann auch schon gelesen. Er hatte damals schon das Unterdrückungsbuch und das Miasmenbuch rausgebracht. Das fand ich auch ganz interessant, was er da dargelegt hat. Und dann hat mein Kollege Matthias Strelo, mit dem ich ja auch viele Seminare zusammen mache, der war schon, ich glaube, Anfang der 90er war er dann eben schon mal in Mumbai oder Mitte der 90er, ich weiß nicht ganz genau. war in Mumbai und da war eben Shankaran, hatte da Ausbildung gemacht und da war Prabhu Vijayka auch da bei in der Gruppe. Und da hat er dann eben damals gesagt, das war wirklich faszinierend, was er damals schon drauf hatte, Prabhu Vijayka. Und dann hat er eben, haben wir davon gehört, da hat mich eigentlich überredet, damit hinzugehen. Ich war ein bisschen kritisch zu Anfang. Ich bin noch ein bisschen kritisch vielleicht auch zu Anfang. Oder ich habe die Widersprüche in seinen Büchern dann eben auch gesehen, hier und da, in seinen Tabellen und so weiter. Aber habe mich dann überzeugen lassen und ich muss sagen, ich habe ja Vijayka dann ganz gut kennengelernt und auch die Fälle, die ich da gesehen habe, die er da präsentiert hat. Also das habe ich einfach vorher noch nie gesehen, solche Heilungen, also solch schweren Pathologien. Und das hat mich dann einfach überzeugt, ne, die Methodik. Und ich fand auch, für mich war das dann eben auch eine Weiterentwicklung der Miasmen. Ich wusste ja, ich habe ja zu der Zeit, war ja schon mein Büchlein, sage ich jetzt mal, raus. Das erste Buch, die erste Auflage war ja noch ohne Vijayka und später habe ich ja dann die weiteren Aufgaben, habe ich da praktisch in zwei Teile aufgeteilt. Dann gab es dann eben letztendlich der Schwerpunkt bei Allen, bei John Henry Allen, mit seinem Verständnis der Miasmen, ein bisschen erweitert um ein paar andere, Banerjee und so weiter, aber im Wesentlichen geht es dann im ersten Teil um die Symptomzuordnung der Miasmen, wie sie Allen und Banerjee gemacht haben. Und dann kam eben später Vijayka dazu. Und das war für mich dann auch mal eine deutliche Erweiterung, weil das nach meiner Ansicht dann doch das erweitert, wobei mir eben schon klar ist, dass es schon ein anderes Miasmenmodell ist, das ist einfach eher ein Reaktionsmodell. Und nicht ein Infektionsmodell, was das ursprüngliche Modell ist, was wir von Hahnemann kennen und was wir eben auch von Allen und anderen kennen. Das ist die ursprüngliche Struktur und Vijayka hat dann doch eher dieses Reaktionsmodell, also eine grundsätzliche Reaktionsbereitschaft, die unterschiedlich sein kann. Und das hat eben einige Vorteile, meiner Meinung nach.
Da gehen wir gleich genauer drauf ein. Wenn du magst, kannst du uns vielleicht auch einen kleinen Abriss noch geben, wie er dazu gekommen ist. Das finde ich nämlich sehr interessant, dass er das ja im Medizinsystem auch wirklich schön verknüpft hat. Das finde ich bis heute mega cool. Ich hatte es lange Zeit, das habe ich auch mit der Susanne Schnittger, die du ja kennst wahrscheinlich, besprochen. Wir hatten es eher im Epigenom verortet, aber das finde ich gar nicht so unterschiedlich nachher, weil es am Schluss aufs selbe hinauskommt. Also dieses Ergebnis ist gar nicht so unähnlich. Aber ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen, noch ein bisschen bei dir bleiben, bevor wir da in die spannende Materie eingehen. Wenn du jetzt so auf diese Zeit von deiner Arbeit zurückschaust, warum bist du bei der Homöopathie hängen geblieben und nicht bei der Chiropraktik? Oder hast dann wie andere nochmal ein zweites Studium oder drittes Studium gemacht, ne? Sondern warum bist du da hängen geblieben? Im Prinzip so wie ich, jung angefangen und immer mehr begeistert geworden davon.
Also ja, letztendlich, ich glaube, das hat schon auch damit zu tun, dass wenn man dann doch das richtige Mittel findet, sieht man doch irgendwie doch die schnellsten und nachhaltigsten Ergebnisse. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Ich will damit nicht sagen, dass man mit anderen Methoden erreicht man natürlich auch vieles, auch gerade mit der chinesischen Medizin. Ich habe ja Akupunktur gelernt. Kräutermedizin war mir dann zu viel. Das hätte mich dann überfordert, mich auch noch damit zu beschäftigen. Die Akupunktur fand ich auch immer spannend, aber ich denke mal, bei wirklich ganz tiefgehenden chronischen Erkrankungen habe ich einfach am meisten durch die Homöopathie gesehen und das ganze System und wie das Gemüt und die Körpersymptome eingebettet sind, dass man das alles zusammen betrachtet. Das fand ich immer sehr interessant und das hat mich immer begeistert. Das ist der Hauptgrund, weswegen ich, glaube ich, weiter als Homöopath arbeite, weil mich das bis heute fasziniert.
Wenn du so spontan überlegst, gibt es so einen plakativen Fall, der dich bis heute begleitet, berührt, wo du denkst, an den denke ich immer wieder, das war so faszinierend, so spontan.
Da gibt es wahrscheinlich viele Fälle. Also ein Fall zum Beispiel, den habe ich auch mal in einem anderen Podcast erwähnt, aber das ist ja egal. Das war der Fall einer Patientin, die habe ich behandelt wegen einer Nebenhöhlenproblematik und einer Psoriasis. Und Ich habe ihr dann, ich glaube, zwei oder drei verschiedene Mittel gegeben, also nacheinander natürlich, und unter anderem Silicea. Und sie hatte immer aus ihrer Kindheit, da hatte sie einen Autounfall, da hatte sie so eine lange, wulstige, rote, nicht ganz schöne Narbe, bestimmt 20 Zentimeter lang. Und dann habe ich sie eben behandelt mit Silicea und plötzlich berichtete sie mir, wäre es am Ende der Narbe, wer hat es angefangen zu eitern. Und hat sich also so ein Pickel gebildet, der Pickel wurde größer, dann kam Eiter raus und dann kam plötzlich ein Plastikfaden, so eine Spitzung vom Plastikfaden und dann ist da so ein langer, 10, 15 cm langer Faden rausgeeitert. Das fand ich einfach so faszinierend. Ne? Das kennt man natürlich von Silicea, ne? Dass es irgendwie Fremdkörper aus dem Körper entfernt, aber das habe ich da nochmal so gesehen, welche Kraft auch die Homöopathie hat bei so einer alten Narbe, die bestimmt 15 Jahre alt war, die hat man gar nicht mehr gedacht, aber dieses Mittel hat die Kraft, diesen Fremdkörper dann noch aus dem Körper zu holen, ne? Einfach durch die Information. Das ist schon für mich immer so ein faszinierendes Beispiel.
Du hast ja auch unterrichtet,
Ja.
und machst das, glaube ich, immer noch, ne, mit eigenen Seminaren. Was ist da für dich die Begeisterung? Ich habe das ja relativ früh anfangen dürfen an der SAI und war am Anfang recht überfordert mit, weil ich dachte, ich weiß selber nichts, was soll ich denn erzählen? Aber jetzt mit der Zeit finde ich sowohl also eigene Praktikanten zu haben, als auch dann unterrichten zu dürfen und Mittel vorzubereiten, denke ich immer wieder, vielleicht ist das auch der Grund des Podcasts, ich lerne auch selber dabei, wenn ich anderen Leuten versuche, was zu erklären oder tatsächlich was erklärt kriege. Was ist für dich da die Motivation oder die Freude dran?
Na, ich finde es natürlich schon toll, mein Wissen weiterzugeben. Und ich finde es einfach immer toll, wenn Leute selber wissbegierig ist und man merkt, die sind so von dem Homöopathie-Fieber begeistert. Die hat es erwischt. Die wollen wirklich viel lernen, viel wissen. Die fragen viel nach. Ich finde, das begeistert mich immer. Und deswegen bin ich auch weiter dabei geblieben. Wir haben also immer noch die Schule. Mittlerweile auch, ich bin ja jetzt in Hamburg im Curio-Haus. Das ist so im Zentrum von Hamburg, in der Nähe des Dammtors, wer sich auskennt in Hamburg. Also nicht weit von der Alster weg. Und da haben wir auch hier einen Schulungsraum. Mittlerweile einen kleinen Schulungsraum, weil die Klassen sind, wie ja wohl überall, erheblich kleiner geworden. Also wir haben jetzt nur noch so Achterklassen, ne? Nicht mehr so groß. Früher hatten wir ja auch 25, 30 Leute in den Klassen. Das ist lange vorbei, leider. Aber ja, ich finde es immer noch toll, das zu machen, mein Wissen weiterzugeben. Und ansonsten mache ich ja relativ viel Seminare auch, ne? Also die meisten Seminare eben zusammen mit meinem engen Kollegen Matthias Strelo auch aus Hamburg. Aber hier und da gebe ich auch alleine Seminare. Mittlerweile viel online, was vieles einfacher macht, aber auch vermisse ich schon den direkten Kontakt mit den Teilnehmerinnen. Das fehlt mir schon, aber es ist auch ein bisschen die Zeit. Seit Corona läuft viel online, ne?
Ja, und die Schulen überleben so wieder auch besser. Also wir haben das auch, seit wir einen Teil Hybrid anbieten an der SAI, haben wir natürlich auch wieder ein bisschen mehr Zahlen in den Klassen über Module und Möglichkeiten, dass man eben auch die Kurse vollkriegt, dass sie überhaupt noch finanzierbar sind über die Schulen.
Ja.
Ja, sehr gut. Vielen Dank, da haben wir einen kleinen Einblick bekommen. Ich habe gedacht, weil wenn wir so mega erfahrene Leute da haben, die wirklich auch lang schon in der Homöopathie sind, mache ich auch immer gern so eine Frage noch. Was würdest du Anfängern oder jungen Leuten jetzt in die Homöopathie starten oder bei euch an der Schule, was sagst du denen am Anfang, wenn die kommen?
Was ich denen sage. Also erstmal würde ich Ihnen sagen, dass Homöopathie ein hartes Geschäft ist. Dass man immer wieder begeisternde Situationen hat, wo man wirklich Menschen jeden Alters, ob das Säuglinge sind oder bis zu hohem Alter, helfen kann. Aber dass man natürlich auch immer wieder Situationen erlebt, wo man nicht helfen kann. Daran reift man auch als Persönlichkeit. Das muss man aushalten. Ist nicht leicht, also auch für mich heute noch nicht leicht, aber das ist nun mal so. Wir können nicht allen helfen. Aber wir sollten uns natürlich immer bemühen, doch immer weiter zu lernen und besser zu werden. Das hört man ja von allen Lehrern oder von allen großen Homöopathen auch. Sie sagen, das Lernen in der Homöopathie hört nie auf. Das ist auch so. Es gibt immer noch etwas Neues zu entdecken, Neues zu lernen. Und da sollte man auch keine Scheuklappen haben, und sondern offen bleiben.
Es werden ja schneller Mittel neu geprüft, als ich sie lernen kann.
Ja.
Also so mein Gefühl. Und ich denke, ah, jetzt habe ich langsam mal Met- und Muttermittel wirklich auch ausprobiert in der Praxis, weiß ungefähr, was die können und was sie vielleicht auch nicht können, oder? Dann denke ich schon wieder, okay, da sind schon wieder 17 Bücher rausgekommen zu Moose, Farne und ich weiß nicht was alles. Pilze, wo ich
Kann
denke,
man
ach
darüber
Gott.
diskutieren, kann man darüber diskutieren, ob man so viele Mittel braucht, aber das ist eine interessante Frage, wäre das natürlich auch. Hahnemann war ja der Meinung, dass eigentlich genug Mittel jetzt da sind. Ob das jetzt stimmt, sei mal dahingestellt, das kann man nachher durchaus noch sehr viele wichtige Mittel. Aber das ist ja auch eine interessante Frage, die man sich stellen kann, ne? Wie viele Mittel brauchen wir eigentlich? Also ich verschreibe in meiner Praxis schon die üblichen Mittel. Die haben auch geprüft dazu zu 95%.
Das ist ja auch eine Aussage, wenn ich mich nicht irre, von Morrison. Sogar, der gesagt hat, mit den klassischen 200 Mitteln macht er 80% der Fälle und für die anderen 20% braucht er die anderen 1000. Glaube ich, eine Aussage von ihm, die ich sehr
Genau.
stimmig finde und die ich auch in meiner Praxis finde. Ich habe nach wie vor genau dasselbe. Ich arbeite hauptsächlich mit den Mitteln, die ich in der Schule gelernt habe. Und da die Fälle so gut laufen, habe ich dann auch ganz selten das Bedürfnis, jetzt irgendwelche anderen Mittel zu benutzen.
Genau. Es gibt vielleicht ein paar zusammengesetzte Mittel, da kann man vielleicht noch mal, da kann man vielleicht noch mal eine gewisse Einschränkung machen, ne? Dass man eben vielleicht keine Ahnung, statt Sulfur-Sulfur-Jodatum mal verschreibt oder eine spezielle Bariumverbindung, ne? Barium-Phos oder Barium-Sulf, was ja damals noch nicht der Materiemedica war, da würde ich vielleicht eine Einschränkung machen. Also die sogenannten zusammengesetzten Mittel, die verschreibe ich nicht so selten, aber ansonsten sind es schon die wesentlichen Mittel, die wir eben aus Hahnemann oder Bönninghausen-Zeiten, ja, vielleicht noch ein paar amerikanische Mittel, die dazugekommen sind, noch wie Gelsenium, Argentum nitricum und so, die sind natürlich auch dabei, aber und ein paar moderne, ne? Gerade ein paar moderne, die wir von Scher kennen, sind wichtig aus meiner Erfahrung. Und
Zum
vielleicht,
Beispiel.
ja, zum Beispiel Germanium, ne, ist ein interessantes Mittel, ne, die auch wirklich sehr gut geprüft sind, Hydrogenium, ne, sind schon sehr, also ich glaube, es ist auch wichtig natürlich, wie gut die geprüft sind, und Mittel aus dem Periodensystem. Da gibt es schon viele, viele wichtige Mittel, die eben lange nicht zur Verfügung standen. Aber das zeigt dann auch die Praxis, ne, welche Mittel sich dann wirklich als wichtig herausstellen. Oder Bambus ist zum Beispiel eine wichtige Arznei.
Ja. Sehr gut, vielen Dank. Ich würde jetzt überleiten zu dem Miasmen. Ich habe in meinem Artikel geschrieben, und das war bisher auch ein bisschen der Tenor natürlich von all den Leuten, die ich jetzt zu Miasmen eingeladen habe, weil die natürlich auch mit Miasmen schaffen, ist das natürlich jetzt schon auch eine Sichtweise. Aber im Prinzip hat das bisher jeder bestätigt. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, ohne Miasmen zu arbeiten. Und da machen wir sozusagen einen Übergang. Wie ist das persönlich für dich? Und dann gehen wir in den Inhalt.
Naja, es ist eben so. Also es gibt eben grundsätzlich natürlich unterschiedliche Richtungen in der Homöopathie. Und da gibt es natürlich durchaus Richtungen, wo man sagen würde, okay, mit der Methodik brauche ich vielleicht die Miasmen nicht. Ne? Also wenn ich jetzt mit Bönninghausen, mit dem Taschenbuch arbeite, also die klassischen Methoden, oder wenn ich jetzt mit dem SL arbeite, Symptomlexikon, dann arbeite ich mit einem Werkzeug und mache die Anamnesen so, dass ich eventuell damit auch gut zu einer Arznei kommen kann. Das ist ja durchaus möglich. Ja, deswegen würde ich sagen, es geht schon auch ohne Miasmin, und es gibt viele Homöopathen, die sicherlich sehr gute Homöopathen sind, die das auch ohne Miasmin machen, aber es hilft mir persönlich schon, die Miasmen. Steht sehr bei der Methode von Predictive Homeopathy, also nach der Methodik nach Prawowidziejka, sucht man denn eben ganz bestimmte Symptome auch beim Patienten, die man als wertvoll erachtet. Man hat da natürlich so ein gewisses Modell, womit man so eine gewisse Karte hat, und weiß, wonach suche ich eigentlich am besten und was ist denn wirklich ein auffälliges Paragraph 153-Symptom. Und da kann das durchaus helfen, aus meiner Erfahrung. Aber wenn ich das nicht finde, dann kann es ja auch sinnvoll sein, den Fall anders zu analysieren. Ja? Also es ist so eine Maxime auch unserer Schule oder auch von mir selber, dass man eigentlich versuchen sollte, immer die Symptome des Patienten nicht in ein System reinzupressen, sondern zu gucken, was hat der Patient für Symptome und mit welchem System kann ich am besten zum The Minimum kommen. Ne? Und das ist bei mir sehr oft die miasmatische Methodik, aber nicht immer.
Also bin ich ganz mit dir einverstanden. Ich habe die Miasmet ist bei uns ja eher auch ein Auffinden oder eine Methode des Auffindens vom ähnlichen Mittel. Insofern ist das, wenn ich das absolut bestätigen, weil wenn ich darüber das Mittel nicht finde oder darüber das Mittel gefunden habe, aber keinen Erfolg habe, dann finde ich es auch wichtig, dass man mehr als eine Methode haben kann, ne? Trotzdem finde ich jetzt in unserer Art, wie wir die Methode auch anwenden, hilft sie mir unabhängig davon, weil das hast du in deinem Artikel auch nochmal betont, es gibt ja grundsätzlich keine nicht-miasmatischen Mittel. So kann ich trotzdem ja, also wenn es mir jetzt vielleicht für die Auffindung des Mittels jetzt nicht mega geholfen hat, kann ich ja trotzdem nachher die Analyse darauf basieren und lernen vielleicht auch rückwirkend nochmal was übers Mittel. Also insofern, würde ich das noch auf dieser Metaebene heben oder rausnehmen aus der Mittelauffindungsbetrachtung, sondern als würde ich es Hilfsmittel in der Praxis, ist das für mich sozusagen das vierte Grundlagenbuch. So, also Grundlagen helfen mir, ein Mittel zu finden, Mathe Medica hilft mir, Repertorium hilft mir und Miasmen helfen mir einfach auch. Sehr gut. Denn weil ich persönlich weiß mehr über prädiktive Homöopathie als über Vijayka, warum auch immer, ist mir in der Vorbereitung aufgefallen, dass ich inhaltlich deutlich mehr weiß als über ihn. Vielleicht kannst du ein, zwei Sätze über ihn noch sagen und dann uns das ein bisschen einführen, wenn du magst.
Genau, also Vijayka ist eigentlich ursprünglich, kommt aus einer Arztfamilie, ist halt Inder, der in Mumbai gelebt hat. Er ist ja gestorben, 2020 ist er gestorben. Er war auch ursprünglich, also sein Vater ist Arzt, sein Bruder ist Arzt und er ist dann eben auch Arzt geworden und hat dann eben auch ganz normal als Allopath gearbeitet. Und war dann aber unzufrieden mit dem, was er erreicht hat. Er war einfach nicht glücklich darüber, was er für die Patienten mit der damaligen Medizin machen konnte. Ich kann dir jetzt gar nicht genau sagen, wann er geboren ist. Das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber er hat sicherlich 40, 45 Jahre als Homöopath praktiziert. Das heißt, eben zu Anfang war er eben Arzt, hat das College abgeschlossen und war auch das hat man eben gemerkt, dass er auch ein großes Wissen in der Allopathie hatte. Er hatte wirklich viel Wissen. Und dann hat er eben letztendlich angefangen. Er ist auch so ein Typ, ne, der probiert dann einfach Sachen aus und hört von Sachen und probiert das aus und hat dann eben auch Sachen ausprobiert. Alternative Medizin, Ayurveda und Homöopathie, Komplexmittelhomöopathie. Naja, und letztendlich hat er dann eben mit der Homöopathie, fand er dann wohl am überzeugendsten, hat das Organon, kannte er, glaube ich, auch in- und auswendig und hat dann eben auch Ken vor allen Dingen studiert, kentianische Homöopathie, hat sich auch in seinen frühen Jahren als Kentianer bezeichnet und hat damit dann eben schon sehr erfolgreich behandelt. Wie gesagt, mein Kollege Matthias Strelo hat ihn ja damals schon in der Praxis gesehen und er hatte ja damals, als er da war, so um die 80 Patienten am Tag, ne? Und hat von morgens um 8 bis abends um 10 gearbeitet. Also das war schon faszinierend und war so ein offener Typ und auch wirklich irgendwie auch ein bisschen begnadet, würde ich sagen. Hat einfach seine Methodik immer weiterentwickelt und hat dann eben letztendlich die Miasmen da weiterentwickelt. Du hattest mich vorhin schon gefragt, wie er da eigentlich drauf gekommen ist. Ich kann dir das gar nicht sagen. Kann man ein bisschen kritisieren bei Vijayka, denn er hat eigentlich nie, auch in seinen Büchern, nie jetzt Quellen angegeben von anderen Homöopathen oder so. Ne? Er hat, wie gesagt, er hat sich auch alles angeguckt und alles gelesen und hat dann irgendwie seine Schlüsse daraus gezogen. Aber es gibt natürlich schon eine gewisse Ähnlichkeit seines Miasmenverständnisses, auch wenn er das immer auf Hahnemann bezieht, zu den südamerikanischen Homöopathen. Und weil er ja letztendlich auch, die haben ja eben auch angefangen, letztendlich ein Reaktionsmodell zu entwickeln und die Miasmen nicht als Infektion zu verstehen, so wie Hahnemann das gemacht hat. Und man muss schon sagen, Hahnemann hat natürlich die Miasmen schon als Infektion gesehen und das hinterlässt dann eben bestimmte Anfälligkeiten für Erkrankungen, ne? Und das ist, denke ich mal, das, was Hahnemann als Idee hatte. Und Wijeka hat das eben weiterentwickelt und mehr als eine Art Reaktionsmodell gesehen und ist dann aber doch zu den, hat dann doch eine Idee entwickelt, ist nie ganz von der Schulmedizin weggegangen und hat dann eben letztendlich gesagt, okay, es gibt eine zoische Reaktionsweise. Ja, und das ist dann eben, das hat eine Ähnlichkeit zu einer ganz physiologischen Entzündungsreaktion. Also Zora ist Physiologie und es gibt Entzündungsreaktionen. Und das ist sozusagen das, wie der Patient versucht, mit einem Erreger oder mit einer Infektion oder einer Verletzung umzugehen. Ja, das ist praktisch der physiologische Reparaturmechanismus. Und wenn das nicht funktioniert, dann gibt es eben die Möglichkeit, Gewebe zum Beispiel zu verdicken, ja, also quasi einen Wall aufzubauen oder im Gewebe nachzugeben, ja, also eine Hypertrophie oder eine Hypotrophie zu entwickeln oder Hyperplasie oder Hypoplasie. Und das wäre praktisch eine Reaktionsweise, wenn die Entzündungsreaktion nicht ausreicht. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann kann man eben auch versuchen, einen Teil aufzugeben, ne? Dann fängt eben die Apoptose an oder die Nekrose. Und es wäre dann letztendlich diese syphilitische Reaktionsweise, die zweite, die ich eben beschrieben habe, wäre die psychotische Reaktionsweise. Und er ist letztendlich, hat das, was Hahnemann, die Miasmen schon weiter benutzt, aber doch in einem ganz anderen Kontext gestellt. Das muss man schon sagen. Die Inder sind die Inder, die sind auch sehr speziell, geben leider nicht immer die Quellen an und würden es auch nie sagen, für Prabhu Vijayaka war Hahnemann wie ein Gott und den pinkelt man nicht ans Bein. Also da wird man nie hören, da hat er falsch gelegen oder so. Das muss man einfach irgendwie ein bisschen verstehen. Wir sind da als Westler in Anführungsstrichen ein bisschen anders unterwegs. Wir grenzen uns einfach ab und die Inder machen das eben nicht, weil Hahnemann, wie gesagt, der Geburtstag jedes Mal wird gefeiert und da werden dann irgendwie Gebete gesprochen und hast du nicht gesehen. Das ist einfach eine andere Kultur, das müssen wir verstehen. Damit hat das sicherlich auch zu tun. Er wusste natürlich, Prabhu, dass das sein Miasmenmodell sich von Hahnemann unterscheidet. Ja, aber es gibt natürlich aber auch viele Ähnlichkeiten. Ne? Aber grundsätzlich die Struktur des Miasmenverständnisses unterscheidet sich schon von Hahnemann. Aber ich finde eben die Idee, dass man eigentlich die Miasmen im Verständnis eigentlich an die moderne Medizin anknüpft, ja, das finde ich einfach sehr wichtig. Weil dann kann man auch, und vor allen Dingen ist der Riesenvorteil, mit diesem System kann man wirklich jede Krankheit verstehen, zu welchem Miasma das gehört. Und man hat eben ein sogenanntes dynamisches Miasmo-Modell, weil Krankheit ist nie statisch, entwickelt sich. Und das entwickelt sich dann eben auch in diesem Miasmen. Das kann aus einer Entzündung eine Zerstörung kommen, es kann aus einer Entzündung eine Proliferation sich entwickeln. Und dann weiß man genau, wie entwickelt sich die Krankheit und ja, wenn man das umsetzen kann, weiß man eben auch, okay, was ist das Wichtige hier? Ne? Was ist das wirklich Wichtige? Und natürlich ist die Zerstörung am wichtigsten. Zerstörung ist das, was die schlimmste Pathologie ist. Das heißt, es muss die Idee sein, dass wir von der Zerstörung und Proliferation wegkommen und den Patienten wieder in die Zora bringen, also in die physiologische Reaktionsweise. Das ist letztendlich so das Modell, ganz kurz erklärt, wie Jäger das verstanden hat.
Ja, auch einen sehr nachvollziehbaren Ansatz, ne? Weil die Miasmen ja unabhängig davon diese Anteile bereits schon aufgewiesen haben, auch schon zu Hahnemanns Zeiten, ist das auch nicht wirklich ein Widerspruch, ne, dass er jetzt irgendwie die komplett neue zugeordnet hat, sondern mit der Rötung und Schwellung von der Psora oder mit den Stausymptomen von der Sykose kann man das alles leicht nachvollziehen, aber mit der Medizinverständnis von heute unterbringen, ne?
Ja.
Ich habe mich ja damals, weil ich das Prädiktive da zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig durchdrungen hatte, habe ich mich ja mit der Susanne eben darüber unterhalten, ob das nicht Epigenetik sein könnte, ne? Wo es ja auch gewisse Reaktionsmuster gibt, die ja dann auch wieder diesen Vererbungsteil mit einbringen und so weiter. Aber ich finde, dadurch, dass es nachher an der Zelle, an dem kleinsten Teil sichtbar wird, spielt es dann auch vielleicht nicht so eine Mega-Rolle für uns beide jetzt heute, also außer du wüsstest es, aber ob es jetzt Genetik oder Epigenetik ist oder ob es dann vielleicht doch eben auch noch mit dieser Kraft, die wir ja noch nicht richtig verstanden haben, diese Lebenskraft zu tun hat, die in irgendeiner Form ja offensichtlich, ich habe das ein paar Mal schon reingebracht im Podcast, der Josef Karl Graspointner nennt das Reaktionsmuster der Lebenskraft, für ja auch ein schönes Bild, ne, für das, also wie reagiere ich auf diese und auf den Druck von außen, der da kommt. Genau, das, wie siehst du das?
Ja, also ich denke, also die normale Genetik wäre für uns dann auch Physiologie. Ja. Also, und das, wir sind ja als Menschen, und wenn man sich die Embryogenese anguckt und überhaupt, was so in uns passiert, ist das sowieso ein Wunder, dass wir existieren. Ja, wie das alles an- und ausgeschaltet wird und so weiter. Und das ist eben, macht ja auch die Harmonie aus. Und für uns wäre eben Sora dann eben auch der harmonische Ablauf. Ja, und ja, und da klar, es gibt dann eben die Genetik und eine Mutation, also eine Störung da wäre für uns natürlich was jetzt Destruktives, entstehen ja auch nicht selten dann auch schlimmere Erkrankungen, Krebs und so weiter, wenn Mutationen vorliegen. Deswegen wäre das natürlich für uns auch eine syphilitische Reaktionsweise. Und diese Epigenetik, das bedeutet ja, wie vielleicht auch durch Vererbung bestimmte Reaktionsmuster weitergegeben werden können. Das kann natürlich auch einiges erklären, ob jetzt das so weit geht, dass man darüber jetzt, keine Ahnung, wenn die Tuberkulose in der Vorgeschichte war, dass das epigenetisch so eine Prägung hat, dass das dann irgendwie eine bestimmte Empfindlichkeit bei den Nachfahren hat. Das ist sicherlich möglich, aber ich weiß nicht, wie weit da die Wissenschaft ist und wie weit man das da sozusagen nachvollziehen kann. Aber sicherlich ich glaube auch, dass wir auf die Epigenetik auf jeden Fall einwirken. Ne, sonst könnte man ja nicht vielleicht schwere
Richtig.
Erkrankungen wie Autoimmunerkrankungen oder Krebs oder sonst was beeinflussen, wenn wir nicht an diesem Schalter der Epigenetik, also ob bestimmte Gene ab oder nicht abgelesen werden, wenn wir da nicht auch einen Einfluss drauf hätten mit unseren Mitteln, könnten wir ja bestimmte Krankheiten gar nicht heilen, weil die sind ja nun mal auch epigenetisch getriggert.
Ja, finde ich gut. Sehr gut. Ich würde nochmal, obwohl ich finde, es ist schon relativ gut rausgekommen, ich würde nochmal versuchen, dass wir das nochmal auf den Punkt bringen mit der Frage, was findest du jetzt, ist denn der Nutzen, wenn jetzt jemand sagt, ja gut, soll ich mir jetzt da prädiktive Homöopathie, soll ich mir das noch angucken? Ich habe vielleicht noch gar kein Miasmo-Modell, finde das jetzt alles sehr nachvollziehbar. Was würdest du denn ganz konkret sagen, so in der Kürze, was ist jetzt der echte Nutzen? Warum sagst du, ja, komm, mach das, bringt wirklich was? Oder komm, mach lieber im Symptomlexikon.
Ja, also ja, für mich ist es so, dass ich eigentlich, es geht ja darum, da ein Patient kommt mit Symptomen, bringt bestimmte Symptome mit, und es ist ja immer die Schwierigkeit, wo ist jetzt die wichtigste Ähnlichkeit, ne? Da haben wir natürlich einmal die Möglichkeit, wenn wir jetzt im Bönninghausen-System wären, dass wir gucken, okay, wir gucken uns vielleicht an, wo ist die Krankheit und welche Modalitäten haben wir. Ja. Und versuchen dann zu schauen, vielleicht auch über eine Polaritätsmethodik, das versuchen wir abzubilden, okay, welche Mittel haben eine Ähnlichkeit zu dieser Symptomatik, ja? Und das ist natürlich auch ein reizvolles System, aber letztendlich, also Also mir hat es immer am besten geholfen, wenn ich jetzt meinetwegen auch eine schwere Pathologie habe, dann muss ich eben feststellen, okay, was ist denn eigentlich hier, was ist eigentlich hier das tiefste Problem, ne, bei den Patienten? Und welche Symptome sind jetzt wirklich wichtig, ne? Und sind die Symptome jetzt wichtig, die ich aktuell habe? Natürlich sind die wichtig, aber sind vielleicht auch alte Symptome, die der Patient schon sehr lange hat, auch wichtig? Und dann geht es darum, zu erkennen, okay, wenn er schon ältere Symptome hat, dann sind eben für uns, wenn wir jetzt in unserem Modell sind, natürlich immer die Symptome interessant, wo der Patient eben außer Kontrolle ist an einer gewissen Stelle, ne? Und das kann zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Kind behandeln, meinetwegen mit Heuschnupfen oder sowas, ja, dann. Und das sind ziemliche Pille-Palle-Symptome. Dann kann man eben vielleicht, hat man vielleicht auch Schwierigkeiten, Mittel abzubilden. Aber das Kind hat zum Beispiel einen Tick. Ja? Und eine Tickstörung und hat vielleicht, oder hat eine bestimmte Gestik, die es immer hat. Ne? Das sind ja dann in Anführungsstrichen Zwangshandlungen oder Handlungen, die du nicht kontrollieren kannst. Das hätte auch für uns einen syphilitischen Aspekt. Das würden wir so einordnen. Und dann werden wir gleich sagen, okay, obwohl es eine zorische Erkrankung ist, es ist halt ein Heuschnupfen, ist trotzdem dieses Symptom wichtig, weil dieses Symptom ragt heraus, einmal, weil es ein Paragraph 153 Symptom ist und einfach auch diese Auffälligkeit hat und wir es auch als syphilitisch einordnen, muss dieses Symptom eine besondere Beachtung bekommen und müsste auch verschwinden. Also es dürfte dann nicht nur der Heuschnupfen besser werden, sondern es wäre auch wichtig, dass dieses Symptom schon verschwindet, weil dieses Symptom eben ein sehr hochwertiges Symptom ist. Bei der Klassifizierung dieser Symptome ist die Predictive Homöopathie sehr, sehr interessant, weil da gibt es eben interessante Vorgaben oder man kann sich das auch letztendlich selber erarbeiten. Es gibt ja auch viele Vorgaben von Vijayka, wo er uns zeigt, woran wir erkennen, was ein wichtiges Symptom ist oder syphilitisches Symptom ist, was eher psychotisch ist und so weiter. Und wenn man das System einmal verstanden hat, ist es aus meiner Meinung nach eben sehr wichtig.
Ja, also wenn ich es richtig übersetze, dann wäre das eigentlich eine Art Möglichkeit, den Fall zu hierarchisieren, herauszufinden, was wirklich im Zentrum steht und die Arznei eigentlich, sagen wir mal, ja, ich bediene mich jetzt anderer Worte, wie so eine Art Essenzmethode, wie wir das von Vitruvius kennen, eigentlich zu gucken, was ist eigentlich an dem Patient jetzt das zentrale Element, was sich bewegen muss. Ne? Als erstes, weil es eben das Auffälligste ist, um es mit 153er zu argumentieren oder aus dem Jasmin-Konzept. Logischerweise mit dem Zerstörerischen anzufangen, weil wir ja in die Psora wollen. Andersrum, wie siehst du denn dann zum Beispiel eine rein psorische Behandlung in dem Akuten? Gibt es bei euch auch dieses Prinzip der Unterdrückung? Also, dass ich, wenn ich lange genug auf der Psora rumhaue, dass sich dann psychotische oder syphilitische Symptome daraus bilden? Bei uns ist das etwas, was wir in den, wenn wir die Patientenanamnese analysieren, gar nicht so selten sehen und das nach diesen Aspekten, die recht ähnlich sind zu euren, analysieren, sehen wir das oft. Der Patient beginnt mit einer psorischen Neurodermitis. Da gibt es dann, wenn er Glück hat, noch einen psorischen Heuschnupfen draus. Und spätestens dann geht es dann in die Sykose oder ins Syphilitische oder wir haben erst Tuberkulare noch dazu oder ins Tuberkulare rüber. Dann wird das natürlich weiter unterdrückt, weil die Krankheiten dort viel schwerer werden. Also der Medikamentenzustand noch mal stark annimmt, auch von Alternativtherapien, die unterdrückt werden, sodass sich oft auch komplexmiasmatische oder schwermiasmatische Krankheiten aus der Unterdrückung der Psora ergeben. Das ist jetzt nicht in jedem Fall so, möchte ich dazu sagen. Ich habe genug Leute, die Warzen operiert haben und keine komplexmiasmatische Krankheit entwickelt haben daraus. Und auch unterdrückte Neurodermitis führt nicht immer dazu. Das scheint mir also ein bereits angelegtes Muster zu sein, was von Anfang an schon da war. Ne? Vielleicht hätte man die Neurodermitis selber untersucht, hätte man diese ganzen komplexmiasmatischen Symptome schon erkannt, wie du das eben ja am Heuschnupfen vorgestellt hast. Also ist das eher so, dass ich sage, das war von Anfang an da, das hat mit der Unterdrückung gar nichts zu tun? Oder gibt es bei euch auch diese Reise von Psora zu Syphilis und dann glücklicherweise mit der Homöopathie wieder zurück?
Ja, so sollte es sein. Also normalerweise würden wir eben sagen, normalerweise fängt die Krankheit ja in der Zora an. Ja, mit einer Entzündungsreaktion. Und Ich habe das Beispiel zum Beispiel in meinen Artikel gebracht, wenn jemand schlechte Nahrungsmittel zu sich nimmt und kriegt eine Gastritis, also eine Entzündungsreaktion. Eine Gastritis, also immer Itis ist immer Entzündungsreaktion. Und wenn er gesund ist, übersteht, dann ja, verarbeitet der Organismus das, ne? Wenn es physiologisch alles gut funktioniert, ist danach wieder alles in Ordnung, ne? Das wäre eine rein zoorische Reaktion. Und wenn der Organismus das nicht schafft, dann hat er vielleicht irgendwie danach ein Sodbrennen, also immer zu viel Säure oder die Klappe schließt nicht mehr richtig. Und es wäre dann eben typisch hyper- und hypopsychotische Reaktion, also Erweichung vom Gewebe ist dann eben Hyposykose und vermehrte Sekretion ist Hypersykose. Und ja, und dann wäre das natürlich schon eine Reaktion von der Zora in die Sykose. Und wenn das Ganze noch weitergeht und er kriegt ein Magengeschwür oder Magenbluten, Magendurchbruch, dann geht es in Syphilitische, ja. Das heißt, das wäre sozusagen schon das, was grundsätzlich passieren kann. Wenn wir jetzt jemanden behandeln mit einer Gastritis und wir geben ein Akutmittel und die Folge davon ist eine chronische Gastritis, dann haben wir natürlich letztendlich unterdrückt. Und das kann schulmedizinisch passieren, das kann auch homöopathisch passieren. Das
Richtig.
erste Seminar, was die Jäger in Deutschland gegeben hat, war ein Seminar, wo er nur oder einen Großteil seiner unterdrückten Fälle gezeigt hat, die er mit Homöopathie kränker gemacht hat. Das heißt, also ich will jetzt nicht allen Homöopathen Angst machen, von wegen, ne? Man behandelt vor allen Dingen dann, unterdrückt vor allen Dingen dann, wenn man eben die Leute nur wie akut behandelt. Ja, also wenn man auf jedes Symptom mit einem Mittel raufschlägt, ja, dann. Und nicht die Konstitution betrachtet und nicht die gesamte Krankengeschichte. Das sagt ja auch Hahnemann. Wir müssen die gesamte Krankengeschichte uns angucken und versuchen, zumindest den Großteil unter einen Hut zu bekommen. Ich will jetzt nicht sagen alles, weil das funktioniert auch nicht immer, aber den Großteil unter einen Hut zu bekommen und dann zu verschreiben. Und wenn man dann erkennt, okay, was eine Reaktion, welche Reaktion ist richtig, welche Reaktion ist nicht richtig, dann kann man eigentlich auch Komma unterdrücken, ne? Aber zum Beispiel die Leute, die Herpes labialis haben und jedes Mal Rustox nehmen in der C30, ja, das macht ein paar Mal gut gehen, aber wenn man Pech hat und der Herpes labialis kommt nicht wieder, dann kann es sein, dass zum Beispiel eine syphilitische Krankheit kommt. Ja, und das wäre natürlich dann nicht gut. Das heißt, ein Herpes ist die Frage, ob man Herpes überhaupt akut behandelt oder nicht. Gleich überlegt, man gibt ein chronisches Mittel, das würde ich eher sagen. Ja, aber wenn man es dann mal macht, einmal macht, okay, da muss nichts passieren. Aber wenn Leute empfindlich sind und eine Reaktionsbereitschaft natürlich dann auch haben, ins Syphilitische zu gehen, ja, da gibt es natürlich schon eine Prädisposition sicherlich, wenn man leicht unterdrückt wird, dann kann das eben diese Rustoxgaben auf eine periphere Beschwerde verhängnisvoll sein.
Sehr gut. Also ich finde, wir haben ein super Bild bekommen. Ich fand auch, jetzt diese Hin-Her-Rücksache hat es nochmal wie ein bisschen klar gemacht, weil es noch ein paar andere Beispiele damit gegeben hat von einer anderen Sache. Also ich habe es gut verstanden, zusammen mit deinem Artikel, den ich nochmal allen empfehle. In der HZ-Ausgabe 424. Kann man auch online anschauen, für die, die es jetzt nicht bestellen wollen. Genau, wir haben es in der Praxis auch ausliegen, wer also mal vorbeikommen will. Genau. Vielen Dank für deine Zeit und dass du da uns ein bisschen in diese Miasmin eingeführt hast. Wo erreicht man dich aktuell? Ich habe deine Webseite, die ist in den Shownotes, da können die Leute gucken.
Genau, ich bin in Hamburg, ne? Und genau. In Hamburg ist unsere Schule der Homöopathie Hamburg, SDH. Und ansonsten habe ich meine Praxis in Hamburg im Zentrum, im Roten Baum, da wo auch immer Tennis gespielt wird. Das ist gleich um die Ecke.
Schön.
Roten Baum.
Ich wünsche dir alles Gute, Matthias. Vielen Dank für
Danke.
deine Zeit.
Okay.
Und auch den Zuhörern wünsche ich alles, alles Gute. Viel Spaß weiterhin mit der Miasmin-Serie. Ich hoffe, ihr mögt es mit mir ein bisschen da rein zu nörden in dieses doch spezifische Gebiet der Homöopathie und wünsche euch dann viel Spaß nächste Woche mit der nächsten Folge. Alles Gute, bis bald. Ciao.
Dankeschön.